Ja, ich darf mich nochmal vorstellen für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Timo hat schon gesagt, ich bin Philipp, ich bin Teil des ältesten Teams, bin mittlerweile 32 Jahre alt, leider nicht mehr ganz so frisch, aber ich gebe noch mein Bestes, mobil zu sein. Ich habe noch ein paar Jährchen vor mir. Und ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Miri. Sie ist irgendwo hinten, ganz hinten. Wir haben schon einen Sohn, der mittlerweile knapp über einem Jahr alt ist und sie ist auch schon hochschwanger, also Kind Nummer zwei ist auch schon unterwegs. Ihr merkt schon, wir geben Gas, ja, wer weiß, 5 Kinder, mal schauen. Wir lassen es auf uns zukommen, so wie der Herr es möchte. Und ich mache nebenbei, neben dem Beruf, mache ich eine Ausbildung zum Pastor. Ich besuche hier und da ein paar Kurse und lerne etwas über Gottes Wort, darf etwas lernen. Und wer weiß, vielleicht beruft mich Gott, irgendwann mal Pastor zu sein. Aber bis dahin mache ich es eigentlich erst nur nebenbei und darf mich ab und zu sonntags versuchen, jetzt auch heute an euch. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Vielleicht denkt ihr, super, vielleicht auch nicht. Mal gucken, lasst es auf euch zukommen. Es ist eine Weihnachtspredigt, hoffe ich zumindest. Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe noch nie eine Predigt zur Weihnachtszeit gehalten, aber ich glaube, vom Thema her ist es bestimmt eine Weihnachtspredigt. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alle schon Weihnachtsgeschenke? Hände hoch, sind schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft, gut vorbereitet. Die meisten sind gut vorbereitet. Sehr schön. Meine Frau und ich, wir haben gesagt, dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke. Wir sind dieses Jahr umgezogen und wir haben uns zu Weihnachten gegenseitig einen Topper für unser Bett geschenkt. Wir schlafen schon gemütlich drin, richtig schön. Und haben gesagt, wir schenken uns nichts mehr. Und meine Frau wundert sich schon langsam, warum immer mehr Pakete kommen, weil ich ihr doch was schenken möchte. Naja. Mal gucken, ich glaube, sie schenken mir dann doch auch was. Ist immer so, ne? Man sagt sich ja jedes Mal, nein, Schatz, wir schenken uns nichts. Ne? Aber na, stimmt wohl nicht ganz. Weihnachten, Freunde, es ist Weihnachtszeit. Man denkt an Geschenke, aber eigentlich ist man noch gar nicht so wirklich vorbereitet. Oder ich merke es eben jedes Jahr, irgendwann kommt der Heiligabend-Gottesdienst und man denkt sich, oh, stimmt, da war ja was. Dann ist man im Gottesdienst, der ist vorbei und dann isst man auch schon wieder Raclette. Bei mir immer Raclette mit Fleisch, Halleluja. Hackfleisch, richtig lecker. Dann gibt es Geschenke und schon ist Heiligabend vorbei und das war's irgendwie. Und ich will versuchen, uns auch durch diese Predigt so ein Stück weit auch vorzubereiten. Und heute soll es um eine ganz bestimmte Person gehen. Wir hatten in den letzten 2 Wochen in dieser Predigtreihe Let There Be Light, haben wir viel gehört über Prophetien, über Jesus im Alten Testament, wo schon die Propheten im Alten Testament auf Jesus hingewiesen haben, gesagt haben, da kommt ein Retter, er wird irgendwann einmal kommen. Und haben da starke Worte über Jesus gesagt. Und heute werden wir über eine ganz bestimmte Person sprechen. Und ich mache es mal mit einem Quiz. Und wenn ihr die Antwort wisst, dann könnt ihr mal reinrufen, um welche Person es sich dabei handelt. Ich stelle euch mal die folgende Frage. Welche Person freute sich als allererstes über die Geburt von Jesus im Neuen Testament nach dem Lukas-Evangelium? Es ist ja, dass der Engel Gabriel zur Mutter von Jesus kommt und ihr die Botschaft gibt. Und wer ist die allererste Person, die sich darüber freut, über diese Botschaft? Und wer ist es? Johannes? Sehr gut. Es ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist die allererste Person, die sich über die Geburt von Jesus freut. Ich dachte, es wäre eigentlich Maria, war aber doch nicht Maria, es war Johannes tatsächlich. Die Geschichte geht nämlich folgendermaßen, für die, die es vielleicht noch gar nicht so genau wissen. Es fängt an, dass der Vater von Johannes, Zacharias, im Tempel geht, gibt ein Rauchopfer und dann kommt der Engel Gabriel zu Zacharias und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen, obwohl seine Frau gar nicht schwanger werden konnte. Und er hat es nicht so wirklich geglaubt und dann wurde er auch vom Engel bestraft mit Stummheit, da konnte er erstmal eine gewisse Zeit nicht sprechen. Und dann geht der Engel weiter zu Maria und sagt ihr, hey, du wirst auch einen Sohn bekommen. Und die ist noch gar nicht verheiratet. Und sie reagiert besser und sagt, okay, das, was der Herr an mir möchte, das soll an mir geschehen. Sie reagiert besser als Zacharias, aber es ist nicht gerade Freude. Und dann lesen wir, direkt danach geht Maria, kurz nachdem der Engel bei ihr war, da heißt es, bald danach ging sie zu ihrer Freundin Elisabeth. Und da heißt es, sie geht rein, Elisabeth ist zu Hause, Maria kommt rein und sie sagt, hallo, und was passiert? Johannes im Bauch von Elisabeth, im schwangeren Bauch, fängt an zu hüpfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, ich glaube nicht so viele waren hier schon mal schwanger, außer meine Frau und vielleicht die Mamas hier. Hüpfende Babys kenne ich nicht, also ich kenne Babys, die treten. Du weißt ja, wie das läuft. Ne? Man spürt es, manchmal treten die in den Reihen hinein, das ist nicht so lecker. Tut eher weh, aber Johannes, er hüpft im Bauch seiner Mama. Was für eine lustige Geschichte ist das? Letztens hat hier einer gepredigt, der Sam aus Ulm, Und seine Frau ist auch schwanger. Und dann stand seine Frau da hinten mit meiner Frau, wisst ihr, zwei schwangere Frauen mit Bäuchen. Ne? Und ich habe mir so vorgestellt, wie die Babys so Mutterleib so hüpfen, so oink, oink. Ich habe manchmal so Kopfkinos, okay? Also es ist echt... Ja, preis den Herrn für solche Geschichten. Ne? Also einfach diese Vorstellung. Maria kommt rein, sagt Moin, auf einmal hüpft ein Baby im Bauch von Elisabeth. Und Elisabeth wird dadurch vom Heiligen Geist erfüllt, weil Johannes sich in ihrem Bauch freut über Jesus, der im Bauch von Maria ist. Und dann lesen wir diese Geschichte. Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und was sagt sie zu Maria? Du bist die gesegnetste aller Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, also Maria, moin, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Und da sagte Maria, vom ganzen Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Erst jetzt freut sich Maria. Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Sie spricht prophetische Worte zu Maria über ihr Kind und erst dann freut sich auch Maria. Also zuerst freut sich Johannes, Elisabeth, seine Mama, wird vom Heiligen Geist erfüllt, spricht Worte und dann freut sich Maria. Für mich ist das so eine Ermutigung, auch gerade für unsere Schwangeren, für die schon schwanger sind und die hoffentlich bald schwanger werden. Wir beten schon langsam. Nach der Hochzeit natürlich erst, Halleluja. No pressure, Freunde, no pressure. Für mich ist es so eine Bestätigung für alle die schwanger sind. Und gerade in der Zeit, hey, wir dürfen auch für die Babys beten. Wir haben es bei unserem ersten Sohn auch gemacht. Hand aufgehalten, immer wieder für den Kleinen gebetet. Bei unserem zweiten Baby müssen wir uns mal wieder ranhalten. Aber ich fand so eine lustige und starke Geschichte, so eine Einführung zu Johannes der Täufer. Um den soll es heute Morgen gehen. Um Johannes der Täufer. Und für mich war Johannes immer so eine Randfigur. Der war halt irgendwie auch da, so bevor Jesus da war, gab es den halt auch. Der hat auch ein paar Sachen gemacht, hat halt eine Botschaft gehabt, hat immer wieder Leute getauft und hat dann auch Jesus getauft. Und dann kam halt ins Gefängnis und wurde geköpft und Ende. Ja, das war die ganze Geschichte von Johannes dem Täufer. Für mich ein bisschen wie eine Nebenfigur, war halt vor Jesus da und hat ein bisschen was gemacht, aber eigentlich so bedeutsam war er doch eigentlich auch nicht, oder? Und als ich jetzt in der Vorbereitung die Bibeltexte gelesen habe, dachte ich, oh je, ich habe mich da schon echt geirrt. Und da wollen wir mal reinschauen. Wir schauen jetzt gleich in Johannes 1, Vers 1. Das Johannesevangelium hat nicht der Johannes der Täufer geschrieben, sondern der Apostel. Und der Apostel Johannes hat sein Evangelium ganz anders angefangen als die anderen. So Matthäus und Lukas, wenn ihr die lest, die fangen immer so an mit Geburt von Jesus, so es fängt an von Anfang an und dann geht es so langsam weiter, er wird älter und dann passiert immer mehr. Gerade der Lukas, der ist so ein ganz genauer, ne? Der muss ganz genau erzählen. Okay, zuerst war der Papa von Johannes und dann kam der Engel zu dem und dann der Engel zu Maria und dann wird die auch schwanger und dann haben die sich getroffen. Also er erzählt das ganz genau von Anfang an. Johannes der Apostel fängt ganz anders an. Er will sich, und ich glaube, er will sich da irgendwie auf das Zentralste erstmal konzentrieren, ganz am Anfang. Worum geht's eigentlich? Und er baut, glaube ich, auch die Brücke zum Alten Testament, zum Anfang des Alten Testaments. Und ich glaube, er fängt an mit dem Zentralsten. Und da schauen wir mal rein, wie das Johannesevangelium anfängt. Da heißt es, Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. So an dieser Stelle ist mal ein Cut. Also wir sehen hier, er gibt einen unglaublichen Wert auf das Wort Gottes. Das ist das Zentrum. Es ist eigentlich, wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du das Wort kennenlernen. Das musst du im Wort reinschauen. Und wir merken auch einen Hinweis auf Jesus. Hier geht es um Jesus, das menschgewordene, das fleischgewordene Wort Gottes. Das ist das Zentrum. Und hier kommt dann ein Cut und in Vers 6 heißt es, und Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, den Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Also ein paar Verse über das Zentralste überhaupt. Und dann kommt schon in Vers 6, und da war Johannes. Also irgendwo hat er doch eine sehr wichtige Bedeutung im Neuen Testament, dass jetzt gleich direkt am Anfang schon auf Johannes den Täufer hingewiesen wird. Und warum macht das der Apostel Johannes in seinem Evangelium gleich am Anfang? Das Ziel von dem Apostel Johannes ist, dass Menschen durch dieses Evangelium, was er geschrieben hat, zum Glauben kommen. Er schreibt selber in Johannes 20, Vers 31, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Das ist das Ziel von dem Apostel Johannes. Er will, dass ihr das glaubt, dass Jesus wirklich der ist, wer er gesagt hat, dass er ist, Sohn Gottes. Darum geht's. Und er liefert gleich am Anfang einen Zeugen, wie bei einem Gerichtssaal, dass ihr wisst, der kann es bezeugen. Es ist nicht nur einer, der es behauptet hat, es gibt Zeugen, die es bezeugen können, dass es wirklich ist. Und das ist Johannes der Täufer. Er, als er Jesus das erste Mal gesehen hat, was hat er zu ihm gesagt? Siehe, das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Johannes ist ein Zeuge für Jesus und das macht ihn zu etwas ganz Besonderem, zu einer ganz besonderen Person. Und Jesus bestätigt das durch das, was Jesus über Johannes sagt. In Matthäus 11, Vers 11 sagt Jesus, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner größer als Johannes der Täufer. Wow, was für eine Aussage. Von allen, die jemals geboren wurden, gibt es keinen größer als Johannes der Täufer. Ich weiß nicht, wen du gedacht hattest, wer der Größte der Bibel ist. Ich dachte, Jesus, hast du das Alte Testament gelesen? Was ist mit Abraham? Was ist mit Mose, der das ganze Volk aus Ägypten rausgeführt hat und so viel mit Gott erlebt hat? Was ist mit König David? Was ist mit Daniel? Was ist mit all den Propheten im Alten Testament, die so viel mit Gott erlebt haben? Jesus sagt, Johannes der Täufer, er ist der Größte, der jemals geboren wurde. Und wenn ihr die Geschichten über Johannes den Täufer in der Bibel lest, dann merkt ihr eins, Johannes der Täufer, er hat in der Wüste gelebt. Der hat einen Anzug an aus Kamelhaaren, hieß es, und er hat einen Gürtel umherum. Also der sah schon richtig, richtig komisch aus. Seine Nahrung waren Heuschrecken und wilder Honig. So ein Typ, von dem man denkt, Alter, schon wieder, was ist das denn für einer, ja? Manchmal gehe ich in die Innenstadt von Pforzheim und denke mir auch, ey, was sind hier für komische Typen unterwegs? So gefühlt, so sah der aus. Ja. David, ja, ein von dem es hieß, der hat Zehntausende Herrscher platt gemacht. Wo Saul nur Tausende platt macht, David macht Zehntausende. Was für ein Heerführer, was für krasse Leute. Und ein Johannes, der Täufer, mit seinem Kamelhaargewand und Heuschrecken, die er gegessen hat. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Heuschrecken gegessen. Hatte noch nicht so Lust drauf und wilden Honig. Und da merkt man, glaube ich, Jesus hat einen ganz anderen Maßstab als ich an Menschen, wer groß ist und wer nicht groß ist. Und Jesus sagt, er ist der Größte, der jemals geboren wurde. Und auch über Johannes den Täufer gibt es schon Prophetien im Alten Testament. Schon hunderte Jahre, bevor er auftrat, gab es auch schon über ihn prophetische Worte. Nicht nur über Jesus, sondern auch über Johannes den Täufer. Und da wollen wir mal ganz kurz ein paar Verse vorlesen, nur dass ihr es so ein bisschen im Hinterkopf habt. Jesaja 40, Vers 3, Johannes zitiert es immer wieder. Da heißt es, hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. 5. Mose 18, Vers 15, da sagt Mose, er, Gott, wird euch einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk, auf den ihr hören sollt. Und Maleachi 3, Vers 1, da heißt es noch detaillierter. Der Herr, der allmächtige Gott, antwortet, ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Und dann noch im allerletzten Vers des Alten Testaments, Maleachi 3, Vers 23, die letzten Worte. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Und er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen. So, das sind so die ein paar prophetische Worte über Johannes den Täufer. Was auch nochmal beweist, er ist nicht einfach irgendwer, der auch da war. Er hatte eine ganz, ganz besondere Aufgabe von Gott bekommen. Und das war nicht einfach zufällig, sondern bewusst von Gott ausgewählt und schon Jahrhunderte im Voraus geplant, dass nicht nur Jesus kommt, sondern dass auch noch vor ihm noch einer kommt, der auf ihn zeigen wird. Mein Wunsch war es, ist es vielleicht gleich ganz am Anfang, uns so ein bisschen das Herz von Johannes auch zu zeigen, so seine Art, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und dafür bräuchte ich einen Freiwilligen. Johann, willst du mal kurz zu mir nach vorne kommen? Da machen wir ein kleines Beispiel zusammen, nur um so ein bisschen uns zu zeigen, wie die Art von Johannes, die Art von Johannes war. Du kannst vielleicht die Brille absetzen und dir das Ding umbinden um deine Augen, dass du halt nicht sehen kannst. So für dieses Beispiel. Genau, wir fangen gleich damit an. Ich will nur eins loswerden. Johannes Botschaft war eine ganz simple. Der hat eigentlich nichts anderes gesagt als: Tut Buße, kehrt um. Denn der Tag des Herrn oder das Königreich des Herrn ist nahe, so heißt es. Tut Buße zur Vergebung eurer Sünden, denn das Königreich des Herrn ist nahe. Kannst du was sehen?
Nein.
Sehr gut. Es war immer diese eine Botschaft. Der hat nichts anderes gesagt als das. Es ist wie immer wieder nur diese Botschaft. Tut Buße. Und er taufte die Leute. Und was macht er mit dieser Botschaft? Er bereitet die Leute vor und er nimmt sie an die Hand. Mir war es so wichtig, weil bei mir ist es so groß geworden, wie Johannes mit seiner Art mit den Menschen umgegangen ist, dass ich euch das in diesem Beispiel zeigen möchte. So, Johann ist jetzt in diesem Beispiel wie einer der Juden, der ihm zuhört. Johannes kommt irgendwann aus der Wüste heraus, er kriegt von Gott den Auftrag, okay, los geht's. Und er spricht seine Botschaft zu den Menschen. Und Johannes ist jetzt in dem Beispiel einer von denen, ich bin Johannes. Und Moment, wir machen es mal, halt es nochmal fest. Wir drehen dich nochmal eine Runde, gell, dass du nicht weißt, wo vorne und hinten ist.
Okay.
So, stehst du jetzt vor der Wand oder?
Keine Ahnung.
Okay, sehr gut. So ungefähr muss man sich das vorstellen, dass die Menschen dort damals gar nicht gemerkt haben, in welcher Situation sie sich befinden, wie ihr Leben gerade aussieht und eigentlich wie blind sind. Und da kommt Johannes mit dieser Botschaft, tut Buße. Und Johannes ist eigentlich, wie wir es in Johannes gelesen haben, Johannes 1, ab Vers 1, dass Johannes ein Zeuge ist von dem Licht. Er nutzt eigentlich alles, was er hat, von eigentlich seinem Licht, eigentlich um auf Gott hinzuweisen, auf ihn hinzuzeigen, da ist Jesus, da geht's lang. Und was er eigentlich macht, ist, er zeigt auf Jesus und er nimmt sie mit an die Hand, okay? Und er geht mit ihnen diesen Weg und sagt, hier geht's lang, wir gehen zusammen. Und er zeigt alles, was er hat, zeigt er eigentlich auf Jesus und nimmt sie so mit, diesen Weg entlang bis dorthin. So, das ist so das Herz von Johannes. Und ich muss daran denken, wie wir das manchmal machen. Du kannst mal wieder so ein bisschen, genau. Ich muss manchmal denken, wie wir das manchmal, okay, so passt. Kannst du es mal halten? Das, genau so. Ich muss manchmal daran denken, so hat es Johannes nicht gemacht. Okay? Ich führe dich jetzt wieder, aber diesmal muss man gucken, dass auch ein bisschen auf mich drauf kommt, damit ich auch gut aussehe. So, manchmal versuchen wir schon auch so ein bisschen selber im Rampenlicht zu stehen und auch selber zu schauen. Ja, um mich so. Es geht. Und was Johannes auch nicht gemacht hat, war Folgendes. So, da heißt es ja in der Bibel, ihr seid das Licht der Welt, okay? Ihr seid das Licht der Welt. Und hier ist für dich, Johann, das Licht der Welt. Da vorne geht es zu Jesus. Gottes Segen.
Perfekt.
Los geht's. Nee, du sollst schon weiter. Also.
Ja?
Ja, sieht gut aus. Hoffentlich baut er keinen Unfall, gell? Ja, okay. Passt, alles gut, Johann. Sehr gut, freut mich. Danke dir. Das war schon alles. Kannst du es abnehmen?
Will ich mich in die Wand laufen lassen?
Nein.
Ich
meine,
das ist meins.
Ja, ganz mit dir. So hat Johannes nicht gemacht. Johannes hat eigentlich sein ganzes Licht auf Jesus scheinen lassen. Alles, was er hatte, hat auf Jesus gezeigt, vom ganzen Herzen. Er hat sich selbst überhaupt nicht in den Fokus genommen. Und das sehen wir auch gleich in dem Text, den wir gleich lesen. Er schaut voll und ganz, gibt alles, was er hat, auf Jesus. Und das finde ich so stark, dass er gar nicht auf sich, gar nicht den Fokus auf sich setzt. Gar nicht die Leute aus sich selbst überlässt, sondern er zeigt voll und ganz auf Jesus. Wir schauen jetzt in Johannes 1 weiter in die nächsten Verse, ab Vers 19. Da heißt es, die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten ihn, wer bist du? Und da nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus hinzuweisen. Er bekannte und ließ keinen Zweifel offen, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? Fragten sie weiter. Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Da sagt Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, mach den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes nun, wenn du nicht der Christus, nicht Elia und auch nicht der Mose, der von Mose angekündigte Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Darauf erwiderte Johannes, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. So, was passiert hier? Johannes bekommt in der Wüste irgendwann den Auftrag, okay, los geht's. Fang an, deine Botschaft zu predigen. Und er erreicht viele, viele Menschen. Juden sowie Nicht-Juden. Wir lesen nirgendwo, wie viele es waren, ob es jetzt Hunderte oder Tausende waren, aber es waren auf jeden Fall viele. Weil immer da, wo was los war, immer da, wo Happening ist, da wollen die religiösen Leiter mitmischen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind dabei, wenn irgendwo was abgeht. Und die haben natürlich Wind davon bekommen, weil viel los war, weil auf einmal irgendwer Menschen tauft, dass sie gesagt haben, hey, da müssen wir mal ein paar Leute von uns hinschicken. Das ist irgend so ein Typ mit seinem Kamelhaar-Kostüm. Side-Info, das waren damals Propheten, ja, also so ein Gewand aus Kamelhaar und Gürtel, da wussten sie, ah ja, das ist ein Prophet. Also ein Typ, der sich irgendwie als Prophet ausgibt, fängt an, Leute zu taufen, geht da mal hin und fragt ihn mal, wer das ist und in welchem Recht er eigentlich all das macht. Und dann kommen sie zu ihm und fragen ihn, ja, wer bist du eigentlich? Und er sagt, ich bin nicht der Jesus. Und dann fragen sie ihn, bist du der Elia? Was wir in Malachi 3 gelesen haben, ganz am Ende des Alten Testaments, dass Elia noch kommen wird, bevor Jesus kommt. Nee, das bin ich auch nicht. Bist du der Prophet, den Mose angekündigt hat, aus 5. Mose, was Mose gesagt hat? Nein, der bin ich auch nicht. Wer bist du denn dann? Wir müssen den Leuten eine Antwort geben, wer du denn nicht wirklich bist. Und er sagt, ich bin nur eine Stimme. Ich bin nur eine Stimme. Und die Antwort finde ich so stark von ihm. Er sagt, ich bin nur eine Stimme. Und er sagt auch eigentlich, ich bin ein Sklave. Denn er sagt danach, nach mir kommt jemand. Und wenn er kommt, ich bin nicht einmal würdig in die Schuhe. Der Gesellschaft damals waren die Sklaven. Das war eigentlich die Unterschicht. Und eigentlich die niedrigsten der niedrigsten Sklaven waren die, die ihrem Meister die Schuhe ausziehen mussten. Das war damals unterste Unterschicht, ja, das niedrigste überhaupt. Deswegen ist ja auch was Besonderes, dass Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Aber das war der niedrigste Job überhaupt. Und Johannes sagt, selbst das bin ich jetzt nicht mal würdig, das zu tun. Es gibt keinen Maßstab in dieser Welt. Es gibt keine Kategorie, in die man das reinpacken kann, um es irgendwie zu beschreiben, wie sehr ich eigentlich unwürdig bin im Vergleich zu ihm, der nach mir kommt. Also wir merken, es ist eine Johannes ist ein sehr demütiger Mensch vor Gott. Er sieht sich selbst eigentlich als Stimme, als unwürdig vor Jesus zu treten. Es ist wirklich eine Botschaft der Demut, die er hier ausspricht. Und man könnte eigentlich fast denken, er denkt schlecht von sich, weil er eigentlich sagt, nee, der bin ich nicht, der bin ich auch nicht. Und es gibt ja diese Prophetien auf ihn hin. Es gibt diese Prophetien, dass Elia kommt. Wir lesen auch in Johannes 1, wo der Engel Gabriel zu Zacharias spricht, dass er den Geist von Elia bekommt. Und auch Jesus selbst sagt in Matthäus 11, wenn ihr es annehmen könnt, dann begreift doch, Johannes ist Elia, dessen Kommen angekündigt wurde. Also Johannes der Täufer, er verneint es, obwohl eigentlich Jesus und der Engel Gabriel sagen, nee, er ist es doch. Also man denkt eigentlich schon fast, Johannes ist zu demütig. Wir glauben nicht an Reinkarnation oder sowas, dass jetzt der Elia in Person jetzt in Johannes wiedergeboren wurde. Aber die Botschaft ist die gleiche. Was war die Botschaft von Elia? Er hat nichts anderes gemacht, als Menschen auf Gott hinzuweisen, als ihnen zu zeigen, wer Gott wirklich ist, ihnen ein neues Bild von Gott zu geben. Und genau die gleiche Botschaft hat Johannes auch. Und mich hat das so berührt, seine Demut vor den Menschen, die Johannes hat. Und ich habe im Internet ein Zitat von einem Typen aus London gefunden, auf Englisch aus dem 19. Jahrhundert, John Ruskin, und dass er gesagt hat, ich glaube, dass der erste Test eines wirklich großen Menschen seine Demut ist. Mit Demut meine ich nicht Zweifel an der eigenen Kraft oder Zögern, seine Meinung zu sagen, aber wirklich große Menschen haben das Gefühl, dass die Größe nicht in ihnen liegt, sondern durch sie fließt. Dass sie nichts anderes tun oder sein können, als das, wie Gott sie geschaffen hat. Und ich glaube, dieses Zitat, das beschreibt das so gut, wie Johannes drauf ist. Also Demut bedeutet, sich selbst und Gott richtig zu sehen, sich selbst richtig einsetzen zu können. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Wie hat Gott mich geschaffen? Und wer ist eigentlich Gott? Wie groß ist er? Und ich glaube, da wird es einem auch bewusst, dass es auch gar keinen Maßstab gibt zwischen uns und Gott. Keine Vergleichbarkeit, wie viel größer er vielleicht zu uns ist. Und das wird auch durch Johannes so deutlich, wie er es so deutlich macht. Johannes wusste genau, wer er war und wer er ist. Er war kein Feigling, der sich nicht getraut hat, was zu sagen. Im Gegenteil, der hat den Schriftgelehrten so richtig seine Meinung gegeigt, dass die falsch unterwegs sind, hat ihm gesagt in Matthäus 3, ihr Schlangenbrut, was für eine Beleidigung, habe ich heute auch nicht gehört. Aber das war damals so. Richtig übel, also er war richtig, richtig sauer auf die sogar, weil die so falsch unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob wir den als Pastor haben wollen, aber der wird uns, glaube ich, auch in unsere Meinung geigen, wenn wir was falsch machen. Schlangenbrut, oh je. Richtig krass. Aber Johannes, er hat seine Stimme gebraucht. Er hat gesagt, ich bin eine Stimme. Und ich glaube, eine Stimme kann ein sehr machtvolles Instrument sein. Wir können unsere Stimme gebrauchen wie Johannes, um auf Jesus zu zeigen, auf ihn hinzuweisen, auf den richtigen Weg. Wir können auch unsere Stimme gebrauchen, um Geld zu machen. Wir können auch unsere Stimme gebrauchen, um schlechte Dinge zu reden. Unsere Stimme ist ein sehr machtvolles Instrument. Und Johannes sagt, ich bin eine Stimme. Ich bin eine Stimme. Ich glaube, da können wir Johannes als Beispiel nehmen für uns. Und seine Botschaft, seine Stimme hat er gebraucht für diese Botschaft. Tut Buße und lasst euch taufen. Und dieser Begriff Buße, dahinter steckt dieser griechische Begriff von einem Gefühl, sondern es beschreibt eigentlich eine Tat, eine Aktivität. Eigentlich sagt er hier, denke neu. Denke neu über dich selbst. Denke neu über dein Leben. Denke neu über deine Situation. Denke neu über Sünde. Und er sagt, lasst euch taufen. Und die Taufe von Johannes ist nicht die gleiche Taufe, die wir heute durchführen. Heute ist es eine Glaubenstaufe im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe damals war eine andere. Zu der damaligen Zeit, bevor Johannes auftrat, mussten sich nur die taufen, die keine Juden waren. Also wenn ein Nichtjude angekommen ist, ein Heide, so heißt es in der Bibel immer, ein Nichtjude, und der hat gesagt, okay, ich möchte gerne den Gott der Juden anbeten, dann haben sie gesagt, cool, kannst du gerne machen, aber du musst dich zuerst taufen lassen. Weil Nichtjuden waren in ihrem Bild dreckig. Okay, die waren dreckig, die mussten erstmal sauber gemacht werden. Ein Jude musste sich nicht taufen lassen. Der musste es nicht machen, um in den Tempel zu gehen und sein Opfer zu geben. Aber die Nichtjuden, die waren dreckig, die mussten sich taufen lassen. Und dann kommt Johannes und sagt, tut Buße, kehrt um und lasst euch taufen. Das finde ich so, es ist eine ganz neue Botschaft für die. Und es ist ein Schritt der Demut für die Juden gewesen, sich taufen zu lassen, weil ein Jude macht sowas nicht. Ein Jude lässt sich nicht taufen. Das war das Besondere zu der damaligen Zeit, das war das Besondere an der Botschaft von Johannes, zu sagen, okay, tust du Buße, tut es dir leid, dass du falsch unterwegs bist mit Sünde. Hier geht es nicht um Blutlinie, dass Juden besser sind als andere. Wir alle haben ein Problem, es ist Sünde. Und wenn du wirklich umkehrst, beweis es, geh ins Wasser, lass dich taufen. Wir alle haben es nötig, gewaschen zu werden. So, das ist die Botschaft von Johannes. Und es zeigt, es ist ein Akt der Demut auch für die Menschen dort, ins Wasser zu gehen und sich taufen zu lassen. Und das ist auch das Besondere, warum Johannes so wichtig war. Ich lese jetzt gleich einen Bibelvers aus Lukas 7, der nochmal so zeigt, warum Johannes so wichtig war, auch vor allem zu der damaligen Zeit. Und zu der Zeit hat Jesus schon gepredigt zu den Menschen. Und da heißt es, Lukas 7, Vers 29, und das ganze Volk, das Jesus zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem, in Klammern oder weil, sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem, oder in Klammern, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen. Also wir merken, die Menschen, die sich von Johannes taufen ließen, die sind diesen Weg gegangen, zu sagen, ja, ich merke es, ich habe Sünde in meinem Leben, ich bin eigentlich verloren, ich bin gebrochen ohne Gott, ich brauche das. Und sie sind diesen Weg gegangen in die Taufe zu Johannes hinein. Und dann schlägt Jesus auf und sagt, er ist der Sohn Gottes. Und sie hören die Botschaft, die Jesus ihnen bringt. Und sie sagen, ja, der hat recht, stimmt, was er sagt. Ich bin echt verloren, ich brauche genau das, was er hat. Und was ist mit den Menschen, die diesen Weg nicht gegangen sind, den Weg der Demütigung und diesen Weg ins Wasser hineinzugehen, die haben die Botschaft nicht angenommen. Warum? Sie sind hart geblieben. Sie haben die Botschaft von Johannes nicht angenommen. Und als Jesus auftritt, haben sie gesagt, nee, der Typ, dem glauben wir auch nicht. Das ist echt ein Vogel, der ist Gotteslästerer, den müssen wir umbringen. Ja, also wir merken, Johannes hat eine ganz besondere Botschaft, vor allem zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, wie viele sich für Jesus damals entschieden haben oder ihm nachgefolgt wären, wenn Johannes nicht ihre Herzen vorbereitet hätte darauf. Und das zeigt nochmal dieser Bibelvers und das zeigt auch die besondere Bedeutung von Johannes, die Herzen der Menschen zu der damaligen Zeit vorzubereiten auf das, was kommt, auf den Retter, der kommt. Und ich finde das so stark, wie Johannes dieses sagt, wo er Jesus sieht und sagt, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünde wegzunehmen. So ein starker Begriff, so ein starkes Wort, was er sagt. Und es ist echt sehr besonders. Und ich glaube, das ist noch für uns genauso eine Botschaft, die wir für uns annehmen dürfen von Johannes, dass er auch für uns ein Wegweiser sein kann, für uns ein Wegweiser auf Jesus noch heute noch sein kann. Nicht nur für die Menschen damals, um ihr Herzen auf Jesus vorzubereiten, sondern auch wir dürfen unsere Herzen vorbereiten lassen. Bin gleich schon durch mit der Predigt. Mich hat's echt ermutigt, die Botschaft von Johannes, die er damals hatte. Und ich musste in der Vorbereitung an eine Geschichte denken, die ich euch erzählen möchte, die, glaube ich, da ganz gut reinpasst zu der Geschichte. Und zwar, ich bin in einer anderen Gemeinde aufgewachsen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, war aber im gleichen Bund wie die Gemeinde, Ecclesia, preis den Herrn. Und mein alter Gemeindeleiter, wir waren eine sehr kleine Gemeinde, es war irgendwie wie eine Familie, mein alter Gemeindeleiter und seine Frau waren eigentlich wie meine zweiten Eltern. Es waren echt einfach tolle Menschen, einfach auch lustige Menschen, weil er auch LKW-Fahrer war und ganz besondere Charaktere, Freunde. Es wäre, glaube ich, zu lang, da alles zu erzählen, was besondere Menschen die waren. Aber er hat mir vor ein paar Jahren eine ganz lustige Geschichte erzählt und ich glaube, die passt so gut hier rein. Er hat mir erzählt, er war mit seiner Frau in Polen unterwegs auf der Autobahn und es war nachts, das ist schon ein paar Jahre her, die hatten kein Navi oder sowas, waren einfach nur im Auto unterwegs, hatten nur ihre Scheinwerfer und sonst nichts und es war ganz normal, es war halt Nacht, es war dunkel, es war ein bisschen was los auf der Autobahn und sie sind da so lang gefahren und er hat gesagt, ja, eigentlich hat er irgendwann irgendwelche Schilder gesehen, irgendwelche Schilder waren da, irgendwas hat geblinkt, aber er hat auch nicht so richtig verstanden, was da drauf stand und dachte, okay, fahren wir weiter, es wird schon irgendwie alles gut gehen, es wird schon alles irgendwie passen und sie fahren weiter und irgendwann fragen die sich, okay, komisch, irgendwie sind wir das einzige Auto auf der Autobahn, kommt auch keins entgegen, also irgendwie komisch, aber trotzdem noch weitergefahren. Und er hat gesagt, irgendwann hat er einfach diesen klaren Gedanken hat, jetzt muss ich sofort bremsen, ich muss sofort anhalten. Und ich glaube, es war ein Wunder vom Herrn, ein Eindruck vom Herrn. Und er ist mitten auf der Autobahn stehen geblieben. Sie beiden sind aus dem Auto ausgestiegen. Sie gehen ein paar Meter nach vorne und stehen auf einmal vor einem tiefen Abgrund auf einer Brücke. Er fängt zu lachen und haben gesagt, was würden unsere Kinder sagen auf der Beerdigung? Die würden sagen, Mann, waren die doof. Waren die doof, dass sie einfach mitten in der Nacht nicht auf die Schilder achten, einfach in der Baustelle runterplumpsen. Wäre das peinlich, die würden nur lachen auf der Beerdigung. Ganz besondere Menschen habe ich ganz besonders lieb. Aber ich dachte, das ist so ein gutes Beispiel für diese Wegweiser. Irgendwo auf dem Weg sind Schilder, die sagen, hier geht's lang. Ganz unscheinbar, eigentlich wie Johannes der Täufer, der eigentlich ein richtig unscheinbarer und demütiger Mann ist. Er sagt, da geht's lang zu Jesus. Und ich glaube, was Johannes uns aufzeigt, ist, dass der Weg zu Jesus, er führt auf einen Weg der Demut und Gebrochenheit vor Gott. Sie sagen, Gott, ich bin gebrochen vor dir, ich bin eigentlich verloren. Und ich glaube, das widerspiegelt zutiefst Gottes Herzen, vor ihm zu kommen, demütig und zu sagen, Herr, du bist der Herr. Nicht ich bin der Herr, du bist der Chef. Und ich glaube, selbst uns, auch selbst die wir sagen, wir sind wiedergeboren, wir haben uns für Gott entschieden, selbst uns kann es passieren, dass unsere Herzen wieder verhärten, wieder hart werden, dass wir stolz werden. Ich glaube, das ist so ein Akt, was wir immer wieder tun dürfen, wieder neu Buße zu tun, wieder neu vor Gott zu kommen und zu sagen, du bist der Chef, du bist der eigentliche Chef. lass uns doch zusammen aufstehen. Ich bin jetzt gleich durch und wir wollen noch zum Abschluss noch ein Lied singen. Aber bevor wir noch ein Lied singen wollen, war es mir einfach noch auf dem Herzen. Wir haben ja jetzt wirklich jetzt in ein paar Tagen Weihnachten. Heiligabend steht vor der Tür, es sind nur noch 6 Tage. Dann ist Heiligabend und ich weiß noch nicht, ob dein Herz wirklich vorbereitet ist, dass wir das Kommen des Herrn feiern. In 6 Tagen feiern wir das Kommen des Herrn. Ich habe immer wieder gedacht, oh Mann, auf einmal ist Heiligabend da und dann ist es an mir vorbeigegangen. Genauso kann es an deinem Herzen vorbeigehen. Genauso kannst du auch das, was du heute Morgen gehört hast, an dir vorbeigehen lassen. Und dann wird die nächste Woche vorbeigehen. Heiligabend Gottesdienst kommt, auch der wird vorbeigehen und eigentlich ist somit das ganze Fest an dir vorbeigegangen. Du kannst aber auch die Chance nutzen, auch die Botschaft von Johannes nutzen und sagen, ja Herr, ich will diesen Weg auch bewusst jetzt in dieser Weihnachtszeit gehen, weil ich weiß, wir feiern dein Kommen. Wir feiern dein Kommen in diese Welt, dass du in diese Welt gekommen bist. So wie Simon gesagt hat, er ist nicht gekommen, um etwas von dir zu fordern. Er ist gekommen für dich. Er ist gekommen für dich persönlich in diese Welt, hat sich hingegeben. Genau deswegen will ich genau das reinrufen, auch heute Morgen. Das, was Johannes gesagt hat von Jesaja. Für unsere Herzen bahnt einen Weg dem Herrn durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Macht den Weg frei für den Herrn. In der damaligen Zeit, wenn der König kam, wenn man wusste, der König kam, dann sind die Leute rumgelaufen zu den Leuten nach Hause und haben gesagt, macht Platz auf der Straße, der König kommt, macht den Weg frei, dass er Platz hat, dass er hier durchkommen kann. Genau da geht es um unser Herz, zu sagen, mach Platz in deinem Herzen für den König, wenn er kommt. Bist du vorbereitet, wenn du in den Gottesdienst gehst? Bist du vorbereitet, wenn du stille Zeit mit deinem Herrn hast? Machst du Raum in deinem Herzen oder schlägst du einfach die Bibel auf oder kommst einfach hier rein, setzt dich hin und merkst, oh, ich kann noch gar nicht Lobpreis machen, weil ich noch gar nicht ready bin. Hier geht es darum, wie Johannes gesagt hat, mach Raum in deinem Herzen, schaffe Raum. Nimm dir bewusst Zeit vorher und sag, Herr, sprich du zu mir heute. Manchmal reicht auch ein ganz kurzes Gebet in der stillen Zeit, bevor man mit der stillen Zeit anfängt zu sagen, Herr, ich möchte heute dich näher kennenlernen in deinem Wort. Ich möchte dich heute näher kennenlernen in dem Gottesdienst. Ich möchte mein Herz öffnen, bevor ich da reingehe, um den Lobpreis und die Anbetung mit dir zu genießen. Ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung unterwegs sind, wird sich vieles ändern, glaube ich, für uns. Ich glaube, das ist so ein Gamechanger, den wir mitnehmen dürfen. Den Weg zu Jesus, den Johannes geprägt hat, die Demut, die Gebrochenheit vor Gott, aber auch diesen Weg frei zu machen für ihn in unserem Herzen. Herr, wir danken dir jetzt dafür. Wir danken dir für die Botschaft von Johannes. Wir danken dir, Herr, dass du auch ihn auch für uns annehmen heute, dass du selber schon gesagt hast, du kommst irgendwann und dass du in diese Welt gekommen bist für uns, um unser Leben zu verändern, Herr, um uns neues Leben zu schenken, ein neues Leben, eine Erfülltheit in dieser Welt, Herr, dass wir nicht ohne Ziel in dieser Welt herumlaufen müssen, sondern wissen, Herr, du bist da und du liebst uns, du hast dich selbst hingegeben, du bist selbst Fleisch geworden für uns. Danke, Vater, dafür, Herr. Lass es in unseren Herzen groß werden in diesen Tagen. Lass uns bewusst Raum schaffen für dich in dieser Zeit, Herr, und noch bewusster diese Feiertage feiern, bewusst auch feiern, dass du gekommen bist für uns. Danke, Herr. Amen.